Heute ist der Bibeltext steht in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Ich lese euch die mal. Lukas 10, 38 bis 42. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte aufmerksam zu. Martha war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Es gibt ja eine Menge Möglichkeiten, die Welt in nur zwei Arten von Menschen zu unterteilen. Ja, es gibt Menschen, die Star Trek lieben und es gibt Menschen, die Star Trek hassen. Ja, es gibt Menschen, die morgens gerne früh aufstehen und es gibt Menschen, die hassen Menschen, die es lieben, morgens gern früh aufzustehen. Es gibt Katzenmenschen und es gibt Hundemenschen, Werfer und Fänger, Denker und Fühler, Konservative und Liberale. Es gibt Menschen, die Grey's Anatomy mögen, diese Frauenserien, und es gibt normale Menschen. Ja? Und eine weitere Möglichkeit, wie du die Welt einteilen kannst, ist Maria- und Martha-Typen. Maria-Typen, die sind irgendwie immer ruhig und überlegt und tief. Sie haben so einen ganz starken, natürlichen Hang zur Meditation. Sie stimmen mit der alten Weisheit überein, die sagt, das ungeprüfte Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden. Diese Menschen sind oft so Typ-B-Persönlichkeiten. Sie fragen sich, wie andere Menschen in so einer Eile immer sein können. Sie lieben das, über große Gedanken zu grübeln und möchten das Leben mit Bedeutung und mit Tiefe erleben. Und dann ist da der Martha-Typ, der ist beschäftigt, aktiv, erlebnisorientiert. Wenn du so bist, dann liebst du Herausforderungen, Dinge bewältigen zu müssen. Du genießt das geradezu, bis an deine Grenzen gebracht zu werden. Das sind normalerweise diese Typ-A-Persönlichkeiten. Martha ist in gewisser Weise so die Schutzheilige von Multitasking. Sie versucht gleichzeitig eine Mahlzeit fertigzustellen, das Haus zu putzen, geistlicher Lehre zuzuhören und jemand anderem auch noch zu sagen, was man tun muss, um das Leben so zu leben, wie es ihr ja völlig klar ist, dass es gelebt werden muss. Wenn du so ein Martha-Typ bist, dann kommst du oft von einer Veranstaltung mit Predigtnotizen und einer To-Do-Liste auf demselben Stück Papier zurück. Wahrscheinlich arbeitest du jetzt gerade an der Einkaufsliste für nächste Woche. Nun, eine lange Zeit ist die Passage, die wir jetzt gerade gelesen haben, als so eine Art von zwei verschiedenen Temperamenten benutzt worden. Im Mittelalter wurde sie als Modell und als Reflexion dieser beiden grundlegenden Arten, das Leben zu leben, gesehen. Also die kontemplative, also die beschauliche, besinnliche und die aktivistische Art. Und sie wurde verstanden als Lehrstück der Überlegenheit des kontemplativen Wegs. Und sie wird immer noch so verstanden. Und das ist ja genau der Grund, warum alle Maria-Typen in diesem Raum, weil, dass ihr euch heimlich eben gefreut habt, als ich den Text gelesen habe, besonders wenn ihr neben der Martha sitzt. Weil ihr in der euch eigenen süßen, unaufgeregten, kontemplativen Art gedacht habt, heute Morgen bekommt Martha ihr Fett weg. Und von diesem Text lernen wir, und Lukas macht das ganz klar, dass Jesus nicht bei der Arbeit ist, er tut nicht, er ist. Er ist nicht bei einer Aufgabe, er ist nicht bei einer To-Do-Liste. Es ist besser, ruhig im Wohnzimmer zu sitzen, als eifrig in der Küche zu arbeiten. Gib all diese Streben und diese Anstrengungen auf, halte an, lass Gott ran, höre auf zu tun, sei einfach da. Aber da gibt es ein Problem. Das sind all die ärgerlichen Stellen in der Bibel, in denen Jesus eine Menge übers Tun zu sagen hat. Jesus hat ja oft die Geschichte über Arbeiter erzählt. In einer von ihnen ist es der Erfolgstyp, der Überflieger, der empfohlen wird. Der sich zurücklehnt, der passiv ist, wird als böse und faul genannt. In Matthäus 21, Vers 28 erklärt Jesus diese Geschichte, in der ein Vater zu seinen zwei Söhnen sagt, geht in meinen Weinberg arbeiten. Ja? Und da ist der eine Sohn, der sich entscheidet, ich will nicht arbeiten, arbeiten heißt ja tun, ich will ja einfach nur sein. Und dieser Sohn kommt in der Geschichte dann nicht so gut davon. Jesus sagt über sich selbst, meine Nahrung ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und seine Arbeit fertigzustellen. Jesus hat uns beauftragt, dafür zu beten, dass der Herr der Ernte Arbeiter aufs Feld senden möge. Jesus sagt in Johannes 9, Vers 4, solange es Tag ist, müssen wir die Arbeit dessen tun, der mich gesandt hat. Und das Letzte, was er zu seinen engen Freunden gesagt hat, nun macht euch auf den Weg, geht los und erzählt jedem in der ganzen Welt die gute Nachricht und macht Jünger, indem ihr Leute tauft und sie lehrt und sie lehrt zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das stellt sich als eine Menge Arbeit heraus. Schaut ihr einen dieser Nachfolger von Jesus an, Paulus. Paulus sagt in 2. Korinther 11 über sein eigenes Leben, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht war ich auf offener See, ich war häufig unterwegs, bedroht durch Flüsse, Räuber, meine eigenen Leute, durch Heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Wildnis, Gefahren durch falsche Brüder und Schwestern, in Mühe und Härte. Das ist sein Leben, durch viele schlaflose Nächte, hungrig und durstig, oft ohne Nahrung. Neben all diesen anderen Dingen stehe ich unter täglichem Druck wegen meiner Besorgnis um alle Kirchen. Also was denkt ihr? Klingt das so nach einem Typ B zurückgelehnten Lebensstil? Paulus benutzt ja Bilder wie, ich habe mein Leben als Trankopfer ausgegossen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich bin das Rennen gelaufen, ich habe den Glauben festgehalten. Nicht nur das, sondern durch die Inspiration des Heiligen Geistes sagt Paulus uns, welches Leben für uns angemessen ist. Er sagt uns, deshalb seid standhaft, unüberwindbar, immer eifrig im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Amen. Nun, wenn Lukas 10, die Verse 38 bis 42, die Überlegenheit des Maria-Typs zeigen will, dass es besser ist, ruhig im Wohnzimmer zu sitzen, als in der Küche beschäftigt zu sein, wie kommt es dann, dass Martha im Neuen Testament immer wieder aufzutauchen scheint? Also ich glaube, dass es korrekt verstanden in dieser Geschichte überhaupt nicht um das Gegeneinander des Maria- und Martha-Typs geht. Das scheint mir hier in der Geschichte gar nicht der Punkt zu sein. Es geht gar nicht um Aktivismus gegen Kontemplation. Es geht nicht um Tun gegen Sein. Die Geschwindigkeit des Lebens zu regulieren, das ist eine wichtige Sache, dass du dein Temperament erkennst, die Art, wie du vertratet bist, das ist natürlich wichtig, aber in dieser Geschichte, glaube ich, geht es um viel fundamentalere Dinge. Deshalb lasst uns gemeinsam die Geschichte durchgehen, Vers 38. Jesus und seine Jünger waren auf dem Weg, er kam zu einem Dorf, in dem eine Frau namens Martha ihm ihr Zuhause öffnete. Und mit sie öffnete ihm ihr Heim, wird ausgedrückt, dass er einige Zeit dort verbringen wird und auch über Nacht bleibt. Denn die Verpflichtung, Gastfreundschaft zu gewähren, war in dieser Zeit im Mittleren Osten und übrigens auch heute noch, wenn wir in der Gegend unterwegs sind, mindestens 3 Tage laden die Leute dich ein, dass du da übernachtest, holen ihr bestes Essen ran und versorgen dich einfach. Das gehört einfach zum Lebensstil dazu. Es gab also in dieser Zeit keine Hotels, keine Pensionen. Reisende waren also auch von der Gastfreundschaft privater Haushalte abhängig. Und dieses Zuhause gehörte einer Frau namens Martha. Es ist ziemlich überraschend, dass Jesus bereit ist, im Haus einer unverheirateten Frau untergebracht und verpflegt zu werden, indem es noch eine weitere unverheiratete Frau so gibt, Maria, ihre Schwester. Das ist für einen Rabbi der damaligen Zeit ein noch nie dagewesenes Verhalten. Das erste Mal, dass das passiert. Ich komme später nochmal drauf zurück. Aber Lukas berichtet uns von diesen beiden Schwestern. Zunächst redet er über Martha, Vers 39. Sie hatte eine Schwester, die Maria genannt wurde, die dem Herrn zu Füßen saß und auf das hörte, was er sagte. Nochmal kurz zur Erklärung, die dem Herrn zu Füßen saß. Das ist nicht nur eine Beschreibung, wo man sich im Raum aufhält. In Apostelgeschichte 22 beschreibt Paulus den Juden in Jerusalem sein Leben, damit sie so ein bisschen verstehen können, wie er tickt und worüber er redet. Und Folgendes sagt er: Ich bin ein Jude geboren in Tarsus in Sizilien, aber in Jerusalem aufgewachsen zu den Füßen von Gamaliel, von dem ich peinlich genau im Gesetz unserer Vorfahren unterrichtet wurde. Also die Worte, die Paulus hier benutzt, zu den Füßen Gamaliels, das war ein feststehender Begriff. Dadurch macht er deutlich, dass er ein Jünger des Rabbi Gamaliel war. Also ein bisschen so, als ob in unseren Tagen ein Studierender sagen würde, ich studiere unter und dann den Namen des Doktorvaters oder Professors nennt. Wenn also Lukas schreibt, dass Maria zu Füßen Jesu saß, dann ist der entscheidende Punkt dabei nicht, dass sie ihre Aufgabe, das Morgenessen vorzubereiten, dass sie das vernachlässigt hätte. Es geht noch nicht mal darum, dass sie eine ruhige Unterhaltung dem in der Küche helfen vorgezogen hat. Es geht hier vielmehr darum, dass Maria als eine Jüngerin Jesu beschrieben wird und dass sie genau das tut, was Jünger tun. Darum geht es in der Beschreibung von Maria. Sie saß zu seinen Füßen, um seine Schülerin zu werden. Und ein bisschen baut Lukas diese Geschichte in Kapitel 8, Vers 19 auf. Hier gibt es so eine Art Beschreibung, was es heißt, ein Jünger zu sein. Also jemand, der sich dafür einschreibt, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Da kamen Jesu Mutter und seine Brüder, um ihn zu sehen. Aber sie waren wegen der Menge nicht in der Lage, sich ihm zu nähern. Jemand sagte ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen am Rand. Sie sind da, um dich zu sehen. Und dann macht Jesus eine sehr radikale Aussage, eine sehr radikale Definition von Familie und Gemeinschaft. Er antwortete, meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und es in ihrem Alltag umsetzen. Also zurück zu Lukas 10. Wenn Jesus in Vers 42 sagt, Maria hat das gewählt, was besser ist, dann ist es die Wahl, über die er spricht hier. Maria hat sich also dafür entschieden, eine zu sein, die das Wort hört und in ihrem Alltag umsetzt. Und Lukas unterstreicht das genau mit seiner Anrede. Er sagt nicht, Maria saß zu Jesu Füßen, sondern er sagt ja, Martha hatte eine Schwester, die Maria genannt wurde und zu Jesu Füßen saß. Eine andere sehr auffällige Sache, vor Jesus, rate mal, wie viele Rabbis in all den überlieferten Geschichten einen weiblichen Schüler hatten. Ratet mal. Also gebt mal wirklich eine mutige Schätzung ab. Was denkt ihr? Null, genau. Es war noch niemals vorher passiert. Also, wer auch immer im ersten Jahrhundert diese Geschichte gelesen hat, ist erstmal voll schockiert. Da hat es niemand als die Geschichte Aktivisten gegen Kontemplative gelesen. Jeder würde darin die Geschichte lesen von einem Rabbi, der mit einem weiblichen Schüler auf einmal beginnt. Jesus öffnet also auch sein Herz für Frauen, ein ganz mutiger Schritt von ihm. Maria ist also eine Schülerin von Jesu. Und jetzt auf einmal passiert Folgendes: Jeder kann Jünger Jesu werden. Jeder kann zu seinen Füßen sitzen, um zu lernen, um es in seinem Alltag auch umzusetzen. Mittlerweile ist Martha in der Küche und Lukas gibt diese Schlüsselinformation über Marthas Zustand, indem er in Vers 40 sagt, dass sie abgelenkt ist durch all die Vorbereitung. Vers 40, aber Martha war abgelenkt durch all die Vorbereitungen, die getroffen werden mussten. Er sagt nicht, sie sei zu beschäftigt gewesen oder überengagiert. Das Wort, was er benutzt, ist abgelenkt. Das ist ein Wort, um auszudrücken, dass jemand in einem physischen Sinn von etwas weggezogen oder weggeschleppt worden ist. Das, was Lukas hier schreibt, ist, dass Martha Jesus hätte hören wollen. Das war ihre ursprüngliche Absicht. Aber dann hat der Druck der Gastfreundschaft ihr das nicht erlaubt oder der Druck der Gastfreundschaft hat sie davon abgehalten. Sie hatte das Gefühl, als könnte sie nicht zu Jesu Füßen sitzen, weil sie so viel zu tun hatte. Und die Frage ist, wer hat eigentlich gesagt, dass sie in so einem hohen Maß an Gastfreundschaft arbeiten muss? Jesus war das nicht. Woher kam die Stimme denn, die sagt, das musst du tun und das muss noch erledigt werden? Kann sein, dass es ihre Kultur war. Möglicherweise war es die typische Rolle der Frau in dieser Zeit. Vielleicht war es auch diese kleine Stimme in ihrem Kopf. Oder es war ihre Mutter in ihr, die das sagte. Oder es war der Ruf, den sie zu wahren hatte. Der Name Martha kommt ja von der aramäischen Silbe Ma, die sowas ausdrückt wie Herrin des Hauses oder Gastgeberin. Vielleicht war sie dafür bekannt, auch so eine Martha zu sein. Vielleicht war ihr Nachname auch General, weiß ich nicht. Ja. Wie auch immer, sie ist aber in der Küche. Ja. Sie muss nicht in der Küche sein. Jesus erwartet nicht, dass sie in der Küche ist, aber da ist sie abgelenkt durch ihren Stolz oder ihre Angst oder ihre Ambition oder ihren Neid oder ihren Ärger. Also sie gehorcht irgendeiner anderen Stimme. Und sie ist sich sicher, dass Maria nach dem Austauschen einiger Höflichkeiten mit Jesus zu ihr kommen wird, um ihr auch zu helfen. Aber Maria kommt nicht. So durchlebt Marthas Arbeit das, was man das Phänomen der Verstärkung nennen könnte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das schon erlebt. Du räumst, sagen wir mal, die Spülmaschine aus und dein Ehepartner oder Mitbewohner sitzt auf dem Sofa und liest Zeitung oder guckt Fernsehen. Tut jedenfalls nichts. Zuerst machst du dir keine Gedanken darüber, weil du ja sicher bist, dass sich dein Ehepartner bestimmt anschließen wird. Ja? Aber das passiert nicht. Und du fängst an, innerlich irgendwie ärgerlich zu werden. Und nach einiger Zeit ärgerst du dich ein bisschen mehr und dann fängst du an, mit so ein bisschen mehr Nachdruck mit dem Geschirr zu klappern. Ja? Dann macht man das so ein bisschen lauter. Du beginnst auch die Schranktüren zu knallen, sodass die Geräusche klar zu hören sind im ganzen Haus, auch über den Lärm vom Fernseher hinweg. Und irgendwie wird das immer lauter. Und du willst, dass die andere Person ihre Faulheit, ihre Selbstsüchtigkeit erkennt, ihre Schuld auch fühlt und dir zu Füßen fällt und von deiner Arbeitsmoral lernt. Und wenn diese andere Person eine hohe Schwelle der Schulderkenntnis hat, dann wird es ein ziemlich lautes Haus werden. Und du wirst dich vielleicht wundern, wie das kommt, dass ich mich in den Dingen so detailliert auskenne. Das kommt daher, dass ich manchmal die Person bin und es braucht eine Menge Disziplin, um auf dem Sofa zu bleiben. Also Martha scheppert ganz ordentlich mit dem Geschirr, aber nichts passiert. Und du weißt, was in ihrem Kopf jetzt vorgeht. Sie sagt zu sich selbst, der Meister ist hier, der Mann, der die ganze Zeit davon redet, anderen zu dienen. Und wer dient? Etwa Maria? Nein, ich werde krank, ich werde müde davon. Ich bin die ganze Zeit diejenige, die die ganze Arbeit macht. Mose hat die Sklaven befreit, alle außer einer. Aber das ist nicht alles, was Martha beunruhigt. Maria tut etwas, was keine Frau tun sollte. Ein anderer Gedankenzug rast durch Marthas Gedanken. Kein anderer Rabbi hat eine weibliche Schülerin. Was werden denn die Leute denken? Was glaubst du, was die Nachbarn sagen? Was soll denn aus Marias Ruf werden? Was wird aus Jesu Ruf werden? Was soll aus meinem Ruf werden? Wer wird, egal von uns beiden, heiraten, wenn diese Geschichte die Runde macht? Und sie wird die Runde machen. Weiß Maria nicht, wo der Platz von einer Frau ist? Und irgendwann hält Martha es nicht mehr aus. Du musst das richtig verstehen. Sie ist absolut sicher, in dieser Sache recht zu haben. Sie will so eine kleine Matthäus 18-Intervention, so Gemeindezucht vornehmen, um die Dinge wieder so aufs rechte Gleis zu rücken. Sie geht nicht direkt zu Maria. Sie nennt sie nicht mal beim Namen. Sie geht über ihren Kopf hinweg direkt zu Jesus. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch mal, dass sie mir helfen soll. Hast du bemerkt, dass sie hier gar nicht Maria kritisiert, sondern Jesus? Kümmert es dich nicht, Mr. Mitleid? Martha macht hier ein wenig Druck. Wenn du mitleidig bist, veranlasse bitte, dass diese andere Person tut, was ich von ihr erwarte. Und Jesus antwortet in Vers 41, und ich bin überzeugt, mit der gleichen Zuneigung: Martha, Martha. Ja, manchmal tut er das. Er wiederholt den Namen zweimal, gewöhnlich dann, wenn er ganz besonders ihre Aufmerksamkeit gewinnen will. Simon, Simon, der Teufel hat darum gebeten, euch wie die Streu auszusieben, aber ich habe für dich gebetet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wir machen das ja manchmal so, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Jesus sagt sowas wie: Martha, Martha, Martha. Dann diagnostiziert er ihren Zustand mit chirurgischer Präzision. Ihr Problem ist es nicht so sehr, beschäftigt zu sein, auch nicht eine Menge zu tun zu haben. Jesus hatte ja selbst oft eine Menge zu tun. Ihr Problem war die Ablenkung. Das heißt, von dem einen Ding abgelenkt zu sein, das Gott von ihr erwartet. Jesus sagt es so: nur eine Sache ist nötig, ausschließlich eine Sache. Und in diesem Moment wäre die eine nötige Sache gewesen, da zu sitzen und auf seine Worte zu hören. Aber Martha weigert sich, ihren eigenen Plan aufzugeben und das zu tun. Es war ja nichts Schlechtes, das Martha tun wollte. Sie hat ja nicht die 10 Gebote gebrochen, sie hat ja nicht über ihre Nachbarn getratscht, sie hat ja nicht gesündigt, sie macht ja gute Dinge, halt nur nicht das eine, was nötig ist. Und in diesem Fall war das eine, was nötig war, aus der Küche rauszugehen, ihr Bedürfnis, die perfekte Gastgeberin zu sein, aufzugeben und sich zu Jesu Füßen zu setzen, um zu lernen. Bei einer anderen Gelegenheit wäre das eine nötige Ding für die Jünger gewesen, ein Handtuch zu nehmen und die dreckigen Füße zu waschen. Bei einer noch anderen Gelegenheit wäre das eine nötige gewesen, von einem Dorf zum anderen zu ziehen und die gute Nachricht vom Königreich zu predigen. Und ein anderes Mal würde das Nötige sein, Schläge zu ertragen und sich zu freuen, dass man würdig ist, im Namen Jesu zu leiden. Jesus hat immer darum gebeten und er bittet uns auch heute noch immer noch, die eine nötige Sache zu erkennen und zu tun. Das ist genau das, was Martha nicht getan hat. Und deshalb sagt Jesus, dass sie sich selbst besorgt und aufgebracht hat über viele Dinge. Und das sind immer die Symptome dessen, was man das Martha-Syndrom nennen könnte. Wenn du dich davon ablenken lässt, die eine Sache zu tun, um die Gott dich bittet, dann bewirkt das immer, dass du besorgt und aufgebracht bist über viele andere Dinge. Wie schaffst du das, dein geistliches Leben gut auszurichten? Woran kannst du deine geistliche Gesundheit, den Zustand von deinem Herzen ablesen? Stell dir mal 2 Fragen. Lasse ich mich im Moment leichter als sonst entmutigen? Bin ich besorgt über Dinge? Das ist ein Indikator dafür, dass ich nicht in einer so engen Beziehung mit dem starken Gott durch dick und dünn durch mein Leben gehe. Und das zweite ist, werde ich leicht ärgerlich? Bin ich aufgebracht oder irritiert, obwohl Gott möchte, dass ich Frieden habe? Du bist besorgt, du bist aufgebracht über viele Dinge. In der Gemeinde, in deinem Leben, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden. Das ist ein diagnostizierender Indikator dafür, jemanden, der nicht zu Jesu Füßen sitzt. Und ich finde, wenn ich besorgt und aufgebracht bin über viele Dinge, dann ist das fast immer ein Indikator dafür, dass mich irgendetwas anderes ablenkt von der einen nötigen Sache. Jesus sagt, Maria hat das gewählt, was das Bessere ist. Besser könnte man übersetzen mit die bessere Essensportion. Was Jesus hier sagt, ist also, die Wahrheit ist, Martha, dass das wirkliche Festmahl, was hier stattfindet, das ist, was ich dir gerade anbiete. Maria hat die beste Schüssel von allem gewählt, sie hat das Fest gewählt. Was für ein Gastgeber wäre ich, wenn ich ihr das Essen vor der Nase wegschnappen würde, mitten in der Mahlzeit. Ich würde das niemals tun und ich denke nicht, dass du sowas wirklich von mir willst. Deshalb, Martha, komm zu Tisch, willst du nicht. Vergiss doch all das Zeug, über das du besorgt und aufgebracht bist. Komm zu Tisch und tu die eine nötige Sache. Wir haben es eben gesungen auch. Ja. Komm zu Tisch. Es geht nicht in allererster Linie, Gesundheit, bei diesem Bibeltext darum, 2 verschiedene Temperamente zu vergleichen oder 2 verschiedene Typen oder die Kontemplation gegen Aktivismus auszuspielen. Der Punkt dieser Geschichte ist, ein Jünger Jesu zu sein, der in jedem Moment das zu tun wählt, was die wirklich nötige Sache ist. Und ich denke, dass wir Jüngerschaft oft zu einer viel zu komplizierten Sache machen, viel komplizierter, als das nötig wäre. Generell bedeutet doch Jüngerschaft, von einem Moment zum nächsten zu gehen und die eine nötige Sache des Augenblicks zu tun. In einem Film habe ich vor einiger Zeit gesehen, dass ein alter Cowboy zu einem Mann aus der Stadt, der im Urlaub war, sagte, also soweit ich das noch zusammenbekomme: Ihr Stadtmenschen, ihr seid immer alle gleich. Ihr verbringt 50 Wochen im Jahr damit, Knoten in euer Tau zu machen, und denkt daran, 2 Wochen hier draußen würde reichen, das Ganze wieder zu entwirren. Fand ich einen guten Satz. Ja, du bist aufgebracht über so viele Dinge. Weißt du, was das Geheimnis des Lebens ist? Und dann hält er nur einen Finger hoch. Und der Urlauber sagt, das Geheimnis des Lebens ist dein Finger. Der Cowboy sagt, nee, es ist die eine Sache, nur eine einzige Sache. Du machst dich dafür stark und nichts anderes kümmert dich noch. Der Urlauber, ja, was ist denn die eine Sache? Und der Cowboy, das ist das, was du rausfinden musst. Jesus sagt, eine Sache, Martha, welche ist es? Meine Brüder und Schwestern sind die, die Gottes Wort hören und tun. Brüder und Schwestern sind die, die Gottes Wort hören und es im Alltag umsetzen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Moment in deinem Leben erinnern, in dem du dieselbe Entscheidung wie Maria getroffen hast? An dem Tag, wo du so überwältigt warst von dem Gedanken, dass Jesus dich und mich einlädt, seine Schüler, seine Nachfolger zu sein? Und du hast zu dir gesagt, weißt du was, von diesem Tag an wird mein ganzes Leben sich nur noch um die eine Sache drehen, nicht um Geld, nicht um Erfolg, nicht darum, andere Leute zufriedenzustellen. Mein größtes Ziel im Leben wird es sein, sein Wort zu hören und zu tun. Worum auch immer er mich bittet, ich werde es tun. Was auch immer es mich kostet, ich werde es bezahlen, das ist mein Ziel. Und ich will dich heute Morgen eigentlich nur eins fragen, stimmt das immer noch in deinem Leben? Sitzt du immer noch zu Jesu Füßen? Wirklich? Er bittet dich zu vergeben. Tust du das oder hältst du an deinem Unmut fest? Er bittet dich zu geben. Tust du das oder hältst du deine Kraft und Zeit und Geld fest für irgendeinen anderen Scheiß? Er bittet dich zu beten und dabei zu bleiben. Tust du das oder bist du zu beschäftigt? Machst du dir zu viel Gedanken? Wurdest du ein wenig abgelenkt durch Angst und Sorge und Stolz und gute Absichten? Du siehst, für Nachfolger Jesu fordert jeder Augenblick seinen Zoll und er bittet all seine Jünger, die eine Sache zu tun, die in diesem Moment nötig ist. Alles, was ich in dem Moment tun kann, ist ja eine Sache nur. Gerade jetzt ist es die Sache, hier zu sitzen und zuzuhören, nicht irgendeinem Pastor, sondern auf Gott zu hören. Was wird Gott dir sagen, ist die Frage. Sage, Herr, mein Herz ist weit offen. Was möchtest du mir heute Morgen sagen? Was möchtest du mir lehren? Was soll ich lernen heute Morgen? Ich sitze zu deinen Füßen. Das ist alles, was du jetzt zu tun hast. Du brauchst nichts anderes rauszufinden. Du brauchst keine andere Frage zu lösen. Du brauchst nichts fertigzustellen. Genau eine Sache, genau jetzt Gott zuzuhören. Und das tiefe Geheimnis eines Lebens in der Nachfolge Jesu ist es, die eine Sache rauszufinden und dem einen Ding zu gehorchen, das in jedem Augenblick nötig ist. Und du kannst dich dafür auch entscheiden, das zu tun. Morgen, den ganzen Tag, kannst du immer wieder dir diese Frage stellen. Herr, was ist die nötige Sache in diesem Moment für mich, damit ich als dein Jünger, als deine Jüngerin auch leben kann? Und dann tu es einfach. Oft wird es das Wort fleißig sein, ohne Angst und Sorge, dann arbeite. Manchmal bedeutet das anzuhalten und Gott um Hilfe zu bitten, dann halte an und bitte ihn. Oft wird es heißen, dass du jemanden wirklich zuhören sollst. Das wird deine Aufgabe sein und vielleicht eine Sache, die du normalerweise überhaupt nicht tust oder nicht gerne tust. Manchmal wird es ein bisschen Urteilsvermögen brauchen. Dein Kind hat was gemacht, auf das es wirklich stolz ist und es sagt zu dir, Papa, Mama, komm und sieh dir das an, aber hinzugehen und es anzusehen, würde einige Zeit in Anspruch zu nehmen und es war eine arbeitsreiche Woche und du bist besorgt und aufgeregt über manche Dinge und deine erste Antwort ist, das kann ich jetzt nicht, ich kann gerade nicht. Es ist wirklich eine einfache Sache, ein Jünger Jesu zu sein und du kannst das Gehörte von heute Morgen wirklich mit Leben füllen. Du kannst das ganz sicher. Du brauchst nur durchs Leben zu gehen und dich zu fragen, was ist die eine Sache, die jetzt nötig ist, Jesus. Jesus hat darüber ja in der Bergpredigt gesprochen, jeder Tag hat genug eigenes Durcheinander, nur dieser Tag, nur dieser Augenblick. Es ist so wie mit dem Manna, das konnten die Israeliten ja auch nur für einen Tag sammeln. Was hast du in diesem Augenblick für mich vor, Gott? Was ist das Wichtige in diesem Moment? Und vielleicht sitzt du gerade neben jemanden, der besorgt ist und aufgebracht war. Und die nötige Sache ist es, ihm zuzuhören, für ihn zu beten und ihn einige Minuten zu ermutigen, bevor du heute Morgen nach Hause gehst. Und die Frage ist, wirst du das tun? Und wenn du in keinem Moment wirklich sicher bist, was die eine nötige Sache ist, dann bete einfach und entscheide dich so gut, wie du kannst. Und wenn du am Ende des Tages angekommen bist, tu das, was Jesus in dieser Geschichte mit Martha tut. Halte einen kleinen Rückblick darauf, wie die Dinge gelaufen sind und erwarte, dass auch wenn du einen Fehler gemacht hast und du wirst Fehler machen, Jesus dich weiterhin lehren wird, gerne, weil er dich liebt, genauso wie er es bei Martha gemacht hat. Und da, wo du es an diesem Tag richtig gemacht hast, da danke Jesus für die Chance, zu seinen Füßen zu sitzen und das zu tun, was sein Reich vorangebracht hat. Jesus erzählt eine sehr ernüchternde Geschichte über dieses Thema. Am Ende des Tages wird es auf der Erde zwei Arten von Menschen geben. Menschen, deren höchstes Ziel es ist, auf Gottes Wort zu hören und es zu tun. Und Menschen, deren höchstes Ziel irgendetwas anderes ist. Menschen, die vielleicht nicht genau sagen können, was ihr höchstes Ziel ist, aber deren höchstes Ziel ist tatsächlich, es ist Jesus zu folgen. Und solche, deren höchstes Ziel irgendwas anderes ist. Und es ist eigentlich so, durch den Tag zu gehen und Gott zu fragen, was ist die Sache, die du im Augenblick für mich bereit hast? Was ist das eine nötige Ding? Und du kannst dich das fragen, egal wo du bist, egal was du gerade machst, egal was dein Hintergrund ist, du kannst jetzt damit anfangen, in diesem Moment, heute Morgen noch. Das ist der wirkliche Maria-Typ, einer, die, der zu seinen Füßen sitzt. Amen.